Herzlich willkommen zum Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist einer der außergewöhnlichsten Gastronomen Österreichs und der Meister der veganen Gastronomie. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Karl Schillinger. Herzlich willkommen.
Freue mich sehr.
Wann haben Sie zum ersten Mal die Begeisterung für Gastronomie gespürt?
Ich bin ein Wirtshauskind. Ich wurde in eine Gastronomiestätte reingeboren. Und ich muss sagen, ich habe das wirklich als Kind schon sehr genossen. Ich bin im Pyjama im Wirtshaus gesessen, ich habe im Wirtshaus gegessen, ich habe eine Hausarbeit gemacht. Ich habe mit den alten Freunden meines Großvaters Karten gespielt, ich habe Schach gespielt. Also ich war Tag und Nacht war ich im Wirtshaus und habe ein echtes Wirtshausgen in mir, glaube ich.
Deswegen auch dann die Berufsschule Gastronomie wahrscheinlich?
Genau, eigentlich wollte ich Mathematik studieren mit 15. Ich rechne für mein Leben gerne, ich liebe Zahlen. Meine Tochter macht das jetzt gerade, ohne sehr viel Einfluss, die hat auch die Zahlenliebe bekommen. Aber als erstgeborener Sohn am Land in den 70er Jahren wirst du einfach in die Berufsschule für Kochkellner gesteckt.
Und die ersten Erinnerungen an die Berufsschule?
Die ersten Erinnerungen an die Berufsschule waren ganz furchtbar, weil ich für das Kochen nicht geeignet war. Ich habe damals schon nach 3 Wochen mit 15 meine ersten Tiere befreit. Es gab damals ein Vergleichskochen mit einer anderen Berufsschule und bei uns gab es im Gatter hinten Rehe. Ich habe gehört, dass die geschlachtet werden sollten und habe damals schon die Rehe befreit. Man hat dann unter meinem Bett einen Bolzenschneider gefunden und insofern wurde ich dann einen hohen Bogen aus der Schule geschworfen. Mein Papa war damals so ein Innungssprecher für die Wirte in Niederösterreich oder irgend so ein komisches Amtel. Der hat dann wieder interveniert, dass ich doch wieder in die Berufsschule komme. Und damals gab es für kurze Zeit den Doppelberuf Kellner-Barkeeper und das hat mir dann Spaß gemacht und das habe ich auch abgeschlossen.
Das heißt quasi in der Berufsschule auch schon den ersten Ansatz gehabt Richtung Tierschutz und
es hat Tierliebe. Der Veganer in mir schon geschlummert, offenbar, ja, aber ich habe noch anonymes Fleisch gegessen, aber wenn ich irgendwie dabei war oder auch zu Hause die Schlachtungen meines Papas, da war ich nie dabei, das war mir damals schon zu brutal.
Der Vater ist dann relativ früh verstorben.
Genau, ich war damals 19, ich war gerade mit dem Militär fertig, mit dem Grundwehrdienst, also ich muss dazu sagen, die unnötigsten 6 Monate meines Lebens. Und ja, der Vater ist ganz plötzlich umgefallen, Gehirnschlag, war tot und der hat uns neben dem Gasthaus und ein paar kleinen Feldern auch 3 Schweinedamen vererbt, meine Mama und mir. Und der Bezug zu diesen Schweinen hat uns dann ganz schnell vegetarisch werden lassen, das war 1987, am Land. Also wir waren dann plötzlich aus einer gut angesehenen Familie die Spinner im Dorf und haben die Schweine leben lassen und wenn du dann dich mit diesen Tieren beschäftigst, dann ist zwangsläufig der nächste Schritt gewesen, dass wir dann recht rasch vegetarisch geworden sind.
Das heißt, die Mutter hat das Lokal also übernommen, das heißt dann auch?
Was die Mama hat das Lokal übernommen, genau, hat aber genauso wie ich den ethischen Kick bekommen und hat das dann weitergeführt, aber nur als Dorfkneipe. Wir haben ja damals gehabt auf der einen Seite so eine Dorfkneipe, die wirklich gut besucht war. Mein Papa war ein wahnsinnig sympathischer und charismatischer Wirt. Preisschnapsen und alles und so, das hat wirklich gut funktioniert. Und wir waren auch das Lokal, wo es einen Saal im ersten Stock gab, wo die ganzen Festlichkeiten der Gegend stattgefunden haben. Da waren Hochzeiten, Totenmahl, Kränzchen, Bälle, das war alles bei uns am Saal. Und die Mama hat das dann aufgehört. Wir haben noch ein paar Hochzeiten abgefertigt sozusagen, die schon ausgemacht waren, sowas plant man ein halbes Jahr vorher. Die haben wir dann mit Fremdenfleisch sozusagen noch durchgekocht, widerwillig. Und dann haben wir aufgehört damit und die Mama hat die Kneipe weitergeführt, einfach ohne Speisekarte. Wie es halt so eine Dorfkneipe ist, die Bauern und die Arbeiter aus der Gegend sind zu uns gekommen, haben Karten gespielt, gesoffen, oft gerauft. Das hat mir auch gefallen, da war ja kein dabei. Und wenn die dann irgendwann am Mittag besoffen waren, hat die Mama ihnen gemacht einen Käsetoast oder Eierspeis oder Mannerschnitt oder einen Kuchen oder so. Und das war dann quasi das vegetarische Dorfgasthaus, das diesen Titel gar nicht hatte. Es war einfach eine Dorfkneipe.
Wir kommen später dann eben auch noch zum Durchstarten wieder als Gasthof. Das heißt, nach dem Tod des Vaters hat dann die Mutter quasi fortgeführt und sie eben unterstützt aktiv? Oder?
Ich habe die Mama unterstützt.
Wie alt war sie damals?
Ich war damals 19. Die Mama war total verzweifelt. Ich habe damals schon einen Vorvertrag gehabt für die Bahamas. Da gab es damals die beste Barkeeper-Schule weltweit. Ich habe die Aufnahmeprüfung geschafft und sollte da den Jahr dann Job on the Training machen und das ist die beste Schule gewesen, wie gesagt, und Bahamas, der Plan wäre gewesen, ich komme dann zurück nach einem Jahr, vielleicht mache ich da noch 1-2 Saisonen als Praktikant irgendwo, wie man es halt so macht in der Gastronomie, war damals ein total spannendes Leben vor mir und dann hätte ich mit dem Papa gemeinsam eine Cocktailbar in Wien gemacht. Das war der Plan. Nachdem der Vater gestorben ist, hat er uns leider Gottes neben den Schweinen auch kein Geld hinterlassen und so weiter und so, haben halt irgendwie versucht, das Ganze weiter zu wursteln. Schöner kann man es gar nicht sagen, es war eine schiere Zeit. Die Mama war total verzweifelt, ich bin bei ihr geblieben und nicht auf die Bahamas gegangen. Und die Mama hat dann gesagt, so Bub, jetzt kannst du irgendwie versuchen, Mathematik zu studieren. Das war immer dein Traum. Und ich habe gesagt, Mama, ich habe nicht mehr Matura. Und deswegen haben wir dann einen Job gesucht, wo man seine Zahlenaffinität umsetzen kann. Und bin dann recht schnell fündig geworden, dass es an der Börse diverse Jobs gibt, wo man Diplome sammeln kann.
An der Börse, okay. Ja.
Also nicht an der Börse direkt, sondern Aktienberufe. Und habe am Anfang als Daytrader gearbeitet, dann war ich Devisenhändler und so weiter. Zwischendurch habe ich dann mechanische Handelssysteme kreiert, habe die dann an Banken und an Broker verkauft und zum Schluss habe ich dann, bevor ich wieder in die Gastro gewechselt bin, einen sehr gut bezahlten Job als Fondsmanager gehabt bei einer amerikanischen Großbank.
Wow. Jetzt war fast der Spur zu schnell schon. Das heißt aber quasi von der Gastro in die Finanzbranche im Endeffekt damals quasi der Sprung. Was hat jetzt an dem Thema Finanzen plötzlich, ich meine, Sie haben vorher kurz erzählt, das glückliche Gasthauskind oder Wirtshauskind, was hat so fasziniert an der Welt des Geldes oder der Finanzen?
Zwei Sachen. Erstens einmal, dass es total zahlenlastig ist. Ich habe immer schon Zahlen geliebt. Für mich ist eine Excel-Tabelle sinnlicher als jedes Gemälde, wenn es gut gemacht ist. Und das Zweite, was mir gefallen hat, ist dieser direkte Wettbewerb. An der Börse wird ja kein Geld erschaffen, sondern an der Börse wird Geld umgeschiebert. Und die Schlauen, 30% kassieren das Geld von den 70 nicht zu schlauen. Und das ist einfach ein echter Wettbewerb gewesen. Und vor allem, wenn du Fondsmanager bist, dann wirst du nicht gemessen, wie viel Geld hast du für deine Kunden herausgeholt, sondern es wird immer nur verglichen, wie ist dein Investmentfonds verglichen mit Investmentfonds von anderen Banken. Also ein echtes Battle.
Was war so quasi in der Finanzbranche damals so die ersten Erfolge? Was sagen, okay, das war so irgendwie...
Naja, die waren ziemlich unethisch, glaube ich. Damals wurde der Gorbatschow auf der Krim festgehalten. Da war so ein Skandal, der war plötzlich weg. Und da sind alle Börsenkurse gefallen und ich mir dachte, okay, entweder werden sie ihn tot oder lebendig finden, aber die wird gefunden werden und dann werden sich die Börsen wiederholen und habe dann eine Hypo-Option auf den ATX gesetzt und innerhalb von 3 Stunden hat sich da das Geld verdreifacht. Und das war der Startschuss sozusagen.
Ich meine, die Finanzbranche ist ja sehr schnelllebig. Jetzt haben wir gleich vom ersten Erfolg gesprochen. Gab es dann auch zwischendurch einmal Scheitern?
Etliche Geschichten. Also wenn du systematisch handelst, ich bin jetzt niemand, der auf Nachrichten normalerweise setzt, das war jetzt ein schlechtes Beispiel dafür, aber normalerweise bin ich sehr systematisiert an die Sachen herangegangen, dann hast du 30% gute Trades und 70% negative Trades. Und die guten überwiegen dann im Idealfall und hast dann so eine ganz geklettete steile Kurve nach oben. Aber im Großen und Ganzen verlierst du an der Börse öfter, als du gewinnst. Du musst nur schauen, dass du höher gewinnst, als du verlierst im Ende des Tages.
Meine Begeisterung für Zahlen und auch quasi so der Siegeswille zum positiven Gewinnen, dann haben Sie sich auch dann für die Vier Pfoten als Fundraiser eingesetzt, habe ich
gelesen. Das habe ich nebenbei gemacht, ja.
Was war das Projekt damals?
Es war so, ich habe mir irgendwie ein neues Umfeld gesucht. Meine Freunde sind damals nicht den Weg zum Vegetarismus hin mitgegangen mit mir. Ich habe die zwar noch regelmäßig besucht, wir haben gerne Karten gespielt, das ist eine Leidenschaft von mir nach wie vor. Aber ich habe mir dann ein soziales Umfeld gesucht und habe da die Vereine abgeklappert und zu der Zeit gab es damals Vier Pfoten und VGD und war in beiden ehrenamtlich tätig, habe auch für Greenpeace ein paar Geschichten gemacht und so bin ich ein bisschen auch in den Aktionismus reingeschlittert.
Wow. Und dann quasi diese Fundraising-Kampagne für die Vier Pfoten.
Ja, genau, das haben wir aufgebaut, wir haben da sehr große Erfolge gehabt. Im Prinzip war damals das Fundraising fast ausschließlich das Schreiben von Mailing-Briefen, so dass die Kunden regelmäßig informiert werden, was wir machen und da kann man ganz viel steuern. Ne? Also zum Beispiel haben wir gehabt einmal, bevor ich das übernommen habe, gab es Hundemails, wo wir Streunerhunde kastriert und wieder ausgelassen, anstatt dass sie getötet wurden. Damals in Sarajevo war das erste Projekt der Vier Pfoten. Und da gab es immer so ein Mailing im Mai und das lief ganz okay. Und ich habe dann so ganz logisch nachgedacht darüber und habe die Mailings zum Beispiel dann im September geschossen. Das heißt, jeder, der im Urlaub im Süden war, kommt zurück, hat noch die furchtbaren Bilder der Straßenhunde im Kopf. Und als wir dann angefangen haben, diese Themen dann im September und im Oktober auszuspielen, war plötzlich der Response dreimal so hoch. So Kleinigkeiten. Und so kann man ein bisschen mit Hausverstand gut jonglieren und den Umsatz ganz nach oben treiben.
Für einen guten Zweck in dem Fall auch dann, ja. 2001 haben Sie dann das Gasthaus übernommen von der Mutter.
Genau.
Also das Lokal quasi.
Ja, das war überhaupt nicht geplant, dass ich jemals wieder zurück in die Gastro gehe. Ich war sehr glücklich an der Börse und ich habe den Job dann auch sehr, sehr schweren Herzens aufgegeben, aus ethischen Gründen.
Entschuldigung, das heißt aus ethischen Gründen aufgegeben?
Ja.
Im Sinne von einfach mit Geld, mit der Börse nichts mehr zu tun haben wollen?
Aber was? Nein, gar nicht. Also ich privat lege ich immer noch gerne Geld an, aber überhaupt nicht mehr so aktiv wie früher. Nein, aus ethischen Gründen heißt, wir haben gesehen, dass wir mit Gastronomie ganz viel Tierleid ersparen können und den Leuten zeigen können, dass veganes Essen, damals, wir reden ja von den 90er Jahren, war das total exotisch, dass wir damals experimentiert haben schon, wie wäre es, wenn wir jetzt ein veganes Schnitzel machen, ein veganes Gulasch, die ganzen Mainstream-Produkte, ja, wenn wir sowas vegan an den Mann bringen. Und da hat meine Frau 1998 gemeinsam mit meiner Mama im alten Gasthaus in Großmuggel begonnen, da ganz wild zu spinnen. Es hat überhaupt niemand gedacht, dass das irgendwie mal was wird. Meine Frau kommt nämlich aus einem durch und durch akademischen Haushalt, wollte aber Köchin werden, also genau das Gegenteil wie ich, und wurde aber in die Uni gesteckt, mehr oder weniger. Als sie dann ihr Studium fertig hatte, das sie überhaupt nicht interessiert hat, das war Politikwissenschaften, hat sie dann mit meiner Mama gemeinsam das alte Gasthaus aus dem Dornröschenschlaf gehoben und hat da begonnen, vegan zu kochen. Und das war am Anfang mehr Trial and Error als sonst was. Also es gab Bulgurauflauf, Grünkernleibchen, die haben überhaupt nicht interessiert in Großmuggel. Ja. Als sie 2001 das erste Cordon Bleu gemacht hat, war das plötzlich wie eine Initialzündung, wie ein Raketenstart für uns. Plötzlich kamen Gäste von überall her. Das war das erste wirklich namhafte Fleischersatzprodukt, weit und breit. Und plötzlich kamen Gäste von überall her und wollten dieses Cordon Bleu essen. Und da hat die Frau dann gemerkt, offenbar ist das eine Marktlücke und hat dann weiterentwickelt. Und wir haben dann teilweise ganz wilde Sachen gemacht. Wir haben Bäuschel gemacht zum Beispiel auch auf der Karte.
Veganes Bäuschel.
Veganes Bäuschel, ja. Wir haben vegane Fische damals schon entwickelt. Und wir haben mal eine Jagdgesellschaft getäuscht. Da waren 12 Jäger bei uns, die haben eine Trophäenjagd gemacht in der Nähe von uns in der Waldwirt, sowas immer abgehalten. Die haben ein Gasthaus gesucht und denen haben wir ein Wildragout gemacht. Und das waren 12 Trophäenjäger aus Deutschland, die wahrscheinlich bis heute noch nicht wissen, dass sie in einem veganen Lokal waren. Das war das Meisterstück meiner Frau.
Sie haben jetzt kurz gesagt, quasi aus dem Dornröschenschlaf geküsst. Was war vorher?
Die Mama hat es einfach nur klein weitergeführt. Aber
ohne als Park oder als Café oder
als was? Als Wirtshaus.
Wirtshaus,
ja. Okay. Wirtshaus am Land ohne Speisekarte.
Also nur Getränke quasi?
Getränke, die Bauern, die Arbeiter sind nach der Arbeit gekommen und haben Karten gespielt und so.
Okay.
Eher rustikal, nicht? An der Bar stehen und Bier trinken und so.
Dann quasi das Cordon Bleu quasi als Initialzündung. Ich meine, jetzt okay, die Jagdgesellschaft haben wir jetzt kurz erwähnt, aber generell so die Reaktion der Gäste jetzt quasi in Großmuggel, ein alteingesessenes Wirtshaus, plötzlich so in den 90er Jahren, denkt, okay, jetzt machen wir veganes Schnitzel und veganes Bockhändl. Wie hat die Umwelt reagiert?
Bürgermeister war lustig, weil der hat 2 vegane Töchter, die haben bei uns gearbeitet. Der war total in der Spur. Von einem Jäger, die Tochter, habe ich dann, also wir haben ganz viele Menschen in Großmuggel wahrscheinlich veganisiert. Wir haben dann zum Schluss, haben wir da mal durchgezählt, bei 700 Menschenseelen kennst du jeden Einzelnen. Wir haben damals gehabt eine Vegetarierquote von 14% und am Land üblicherweise hast du 2% gehabt zu der Zeit. Und so wurde uns schon ein bisschen das Rattenfängertum nachgesagt. Und dementsprechend hast du dann auch natürlich Widerstände. Aber dass die aus der Kirche kommen, haben wir nicht geglaubt. Gut, dann haben wir die Kirche abgeschlossen. War auch kein großes Thema. Und es ist dann auch so gewesen, dass dann plötzlich dass Touristen nach Großmuggel gekommen sind, um bei uns zu essen, dann haben die Einheimischen gesagt, irgendwie müssen wir das jetzt auch mit kosten. Und das hat sich dann gut ergeben und wir haben dann wirklich auch lokale Erfolge gehabt. Wir haben ein paar Kindergärten und die Volksschule mit Catering, also mit veganem Essen beliefert und auch Essen auf Rädern für Senioren, die nicht mehr mobil waren.
Wow. Gibt es sowas, was Sie sagen, zum Gefühl, das war das Erfolgsrezept, warum dann quasi das Gasthaus Schillinger plötzlich, gibt es ein Erfolgsrezept?
Also es war wirklich das Cordon Bleu, das war die Initialzündung, nicht? Und das Erfolgsrezept war eigentlich, dass wir überhaupt nicht angeeckt sind und überhaupt nicht missioniert haben. Bei uns war es tatsächlich so, da sitzen Jäger an der Bar, trinken Bier und essen jetzt einen Toast oder sowas. Ja, alles vegan natürlich nicht. Und am Nachbartisch sitzen Leute, die gerade vorher den Hochstund umgeschmissen haben. Also diese Synergie, die hat uns total getaugt, weil wir einfach überhaupt nicht missioniert haben. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt Lokale, da siehst du Filme, wo Schlachtszenen gezeigt werden in einem veganen Lokal. Also da kriegst du keine Normalos rein.
Wie war das innerlich für Sie? Einerseits quasi jetzt die Liebe zum Tier, die Liebe zum Veganismus und dann kommt aus allem ein Klientel herein, wo Sie sagen, eigentlich...
Das ist eine Riesen-Challenge und eine Bestätigung eigentlich, dass man alles richtig macht. Weil wir würden jetzt diesen Job, den wir jetzt machen, nicht tun, wenn wir nur für Veganer kochen würden. Also wir machen das nicht des Geldes wegen, es müsste noch 100 Filialen eröffnen, bis ich das Gehalt habe, das ich damals an der Börse gehabt habe. Ja. Es ist echt so, dass wir einfach maximal viele Nicht-Veganer davon überzeugen wollen oder zeigen wollen, wie gut und wie Spaß auch ein veganes Essen machen kann. Das ist die einzige Botschaft, die wir damit mitfließen lassen wollen.
Gab es jetzt mit dem Gasthaus, eben aus der Zeit noch quasi, wo dann im Cordon Bleu und die Jäger zu Gast waren, in der Zeit, nachdem sie es übernommen haben von der Mutter, so einen ersten prägendsten Erfolg, wo sie gespürt haben, okay, Wir sind am richtigen Weg?
Ja, es war lustig. Wir haben damals eine Mutter da gehabt und wir waren plötzlich ausgebucht. Das haben wir, also die ersten Reservierungen waren schon spannend, weil gerade wir angerufen, der will aus Wien kommen und will reservieren. Ist eh mal alles frei, nicht? Und trotzdem, das war schon mal spannend. Nicht? Und dann ein Jahr drauf, der erste Muttertag, der dann ausreserviert war, wo wir dann sagen mussten, tut uns wahnsinnig leid, unsere 80 Sitzplätze sind vergeben. Das war natürlich schon, offenbar haben wir jetzt was geschafft. Nicht? Ich habe dann ein paar Jahre das Ganze parallel gemacht, weil ich ja immer noch nicht glaubt habe, dass das echt ein Business Case ist. Meine Frau war da viel früher davon überzeugt. Und 2003 habe ich dann alle anderen Sachen liegen lassen, weil dann ging es im Gasthaus so ab, dass meine Frau mich gebeten hat, ihr zu helfen. Und ich habe das dann auch gern getan. Ein bisschen Know-how war ja noch davon früher.
Gab es nach diesem Durchstarten dann auch noch Herausforderungen überhaupt oder war es alles nur gemacht gewesen des Erfolges?
Naja, wir haben dann lange gekämpft mit den Krebserkrankungen, mit dem Tod meiner Mutter, das Ganze parallel. Ich bin immer total aus der Bahn geworfen, wenn Familienschicksale eintreten. Das war beim Papa so und das war auch bei der Mutter so. Das hat uns wahnsinnig stark getroffen. Und dann gab es noch eine Challenge, natürlich der Umbau. Wir haben dann alles komplett saniert. Wir haben das ganze Gasthaus, das ganze alte Haus, das ist ja 1793 im Familienbesitz gewesen, haben wir dann umgebaut, ganz massiv. Das war anstehend und da gab es halt auch viele böse Überraschungen. Es ist viel teurer geworden, weil die Decke war dann schimmelig und das muss noch weg und der Boden muss raus. Und irgendwie haben wir gar nicht gehabt, dass wir das so schnell hinkriegen, aber es hat dann wirklich gut geklappt. Wir haben eine gute Firma gehabt und haben dann 2006 umgebaut im Sommer, wenige Monate nur. Und nach dem Aufsperren, dann ging es aber wirklich los. Das war dann der ganze alte Gasthaus-Mief, der auch sympathisch ist, aber der eben nicht so gut skalierbar ist, war dann weg. Und dann haben wir das Gasthaus auch von den ganzen Backgeschichten her, also die ganze Kühlmöglichkeit, die Ketten in der Küche und so, das haben wir dann alles professionalisiert, haben dann nur mit gelernten Köchen auch zusammengearbeitet und dann waren wir eigentlich ständig ausgebucht.
Wann und wie kam es dann zum veganen Hotel Superior in der Schweiz? Weil das von Großmuggel in die Schweiz ist dann auch ein...
Ich wurde gefragt, ob ich mich da kurz beteiligen möchte. Da gab es einen reichen Deutschen, der hat gesagt, er hat ein Objekt und er braucht aber noch einen Wirten. Da habe ich gesagt, für ein halbes Jahr ja, mache ich das. Und so war es auch. Ich habe da draußen das vegane Konzept aufgebaut. Bin dann nach einem Jahr wieder ausgestiegen und das hat er aber leider nicht dann weiterführen können. Das war aber eine spannende Geschichte. Also wir waren dort auch sehr gut besucht auch und haben so wie Großmuggel gekocht, von den Zutaten her, aber viel mehr Shishi angerichtet. Es war dann wirklich so 5 Gänge und... Und die Schweizer sind extrem qualitätsbewusste Leute, das haben wir jetzt auch gesehen. Wir haben jetzt mittlerweile auch ein Lokal, 3 Lokale in der Schweiz. Und da ist es schon so, dass denen der Preis völlig wurscht ist, wenn die Qualität passt. Und das war damals in den frühen 2000er Jahren echt ein unglaubliches Erlebnis.
Das heißt, vom veganen Hotel dann quasi zurück wieder nach Großmuggel?
Ja, es gab ganz viele so kleine Side-Projekte, die wir gemacht haben. Wir haben zum Beispiel für eine ganz große Catering-Firma haben wir eine Veganschiene aufgebaut, die bis heute natürlich gut besteht. Das ist, waren wir ziemlich die Ersten. Das waren so Großkantinen. Dann war ich eine Zeit lang auch ein bisschen Fernsehkoch bei RTV. Habe ich ein bisschen kochen dürfen mit dem Kochen mit Oliver. Ja, und dann beratend bei diversen Projekten beigestanden. Ich habe auch damals auch 2001, war ich das erste Mal in Taiwan. Taiwan, ich weiß nicht, das wissen die wenigsten, ist immer noch der Weltmarktführer, was Fleischalternativen betrifft. Die haben da ein Know-how und Geld reingesteckt, das gibt es sonst nirgends. Und da habe ich damals die ersten Produkte auch nach Österreich importiert und habe da in Europa quasi an alle veganen Kollegen oder vegetarischen Lokale das Zeug vertrieben.
Wow. Und dann kam der große Schritt 2015.
Richtig,
wie kam es zu Swing Kitchen?
Es war eigentlich geplant, dass wir ein zweites Gasthaus Schillinger in Wien machen. Die meisten Gäste von uns waren aus Wien. Und da haben wir gedacht, okay, wir machen da ein großes, vielleicht noch feineres Restaurant. Wir haben in Großmuggel dann auch schon auf einem sehr hohen Niveau gekocht. Und da haben wir aber gemerkt, dass das uns nicht gut tun würde. Wir lieben es, zusammenzuarbeiten, meine Frau und ich. Und dann, wenn du auf den hohen Niveau kochst, wenn du am Markt in der Früh einkaufst und dann überlegst, was machen wir für ein Menü und nur mit gelernten Köchen und so weiter, dann würde das die Irene an ein Lokal binden und mich an das andere. Und das wollte man nicht. Und dann haben wir uns umgeschaut. Und wir haben damals schon gemerkt, dass es speziell am Land sehr, sehr schwer sein wird, in Zukunft auch gelernte Köche, einen gelernten Sommelier immer gehabt und all die Geschichten, ja, dass wir das alles aufrechterhalten können. Das wird in Zukunft immer schwieriger werden. Und dann haben wir auch im Gegensatz gesehen, wie relativ leicht es ist, wenn du Systemgastronomie machst. Und nachdem es eh überhaupt bei den ganz großen Amerikanern überhaupt keine Alternativen gegeben haben, die irgendwie auch nur nennenswert waren, haben wir uns überlegt, ob wir nicht eine vegane Systemgastronomie angehen sollten. Und wir waren damals vom Mindset komplett offen. Es hätte auch Pizza sein können oder Hotdog. Ja. Es war nur der Schritt klar, wir werden jetzt vegane Systemgastronomie machen. Und wir haben damals schon auch öfters in Wien bei kleinen Festivals in der Arena oder so weiter Burger verkauft. Und die kamen immer sehr gut an. Und da haben wir uns dann für die Burgerschiene entschieden. Haben 4 Jahre lang neben dem Gasthaus experimentiert. Bei uns gab es oft auch als Gruß von der Küche, wenn jetzt Gäste Menü bestellt haben, vielleicht mal einen halben Burger, um zu schauen, wie das so ankommt, wie das so schmeckt. Und dann, ja, 2015 haben wir tatsächlich die erste Swing Kitchen in Wien gestartet.
Was war damals die erste Herausforderung mit Swing Kitchen, nachdem quasi der Gasthof war ja schon als etabliert und Stammkunden und begeisterte Fans, wirklich was Neues?
Ja, also die Challenge, die wir gar nicht am Radar gehabt haben, die uns bis heute beschäftigt und bis heute das größte Thema bei uns ist, ist die Herausforderung tatsächlich, die geeignete Lage zu finden, die Immobilie. Wir haben uns gedacht, okay, du willst Immobilie, du gehst am Immobilienmarkt, schaust dir um, zahlst die Miete und dann kriegst du es. Gar nicht der Fall. Also wir könnten noch viel schneller wachsen. Wir haben die Finanzen zum Glück im Griff. Wir haben das Operative mit einer wahnsinnig tollen Mitarbeiterin, mit der Sarah, komplett im Griff. Es scheitert nicht. Es würde noch schneller gehen, wenn wir die geeigneten Immobilien besser finden würden. Aber daran kiefeln eh alle. Das haben wir aber nicht geglaubt. Also das haben wir damals noch nicht gewusst. Wir haben das Gasthaus von den Eltern übernommen und mit Immobilien, mit Mietung und so haben wir noch nie, diese Themen gab es noch nicht.
Und dann das Gasthaus gibt es ja heute jetzt nicht mehr operativ?
Ja, leider. Wir haben uns dann fast übernommen, muss man sagen. Also das Gasthaus hat immer einen von uns gebraucht. Es war leider Gottes so, dass wenn wir dann wochenweise weg waren, dass dann immer die Qualität ein bisschen runtergegangen ist. Also man konnte es nicht allein laufen lassen oder wir haben es zumindest nicht geschafft. Und da ist gerade angestanden nach dem 5. Restaurant die Expansion ins Ausland. Da haben wir gesagt, wir werden nach Berlin gehen und wir werden gleich 2 Lokale gleichzeitig in Berlin eröffnen. Und wir haben die Stadt vorher gar nicht gekannt. Und da bist du dann wochenlang weg und in Berlin und schaust mal, wo gehörst du hin. Da gibt es ja verschiedene Bezirke, die alle hip sind. Wo ist dann der geeignete Standort und so. Und dann kam auch eine Franchise-Ausfrage aus Bern gleichzeitig. Da haben wir auch überlegt und so. Und dann war ich nur mehr unterwegs und meine Frau auch viel unterwegs. Und dann haben wir gesagt, irgendwie müssen wir uns jetzt entscheiden, entweder wir geben nicht in das Swing Kitchen so Gas, um das Lokal weiter gut laufen lassen zu können. Es gab da auch Ziele, dass man vielleicht sogar mal den ersten veganen Stern kriegt, eventuell oder so. Ist ja durchaus im Bereich des Möglichen gewesen, wenn wir uns darauf konzentriert hätten. Und dann haben wir rein tierrechtlerisch wieder entschieden, je mehr Lokale, desto besser für die Viecher. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir lassen schwersten Herzens das Lokal zurück. Es ist auch eine Bürde gewesen auf einer Seite, weil ich habe ja mein ganzes Leben, wurde ich da reingesteckt. Und auch um die Last von unseren Kindern zu nehmen, damit die machen können, was sie wollen, haben wir gedacht, ist mir lieber ich sperre zu, als die machen das dann irgendwann einmal, weil ein Gasthaus am Land und wir Mexiken durch Corona hätten sie spätestens auch aufgeben. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, Gasthaus weg und jetzt geht es aber wirklich Vollgas. Also jetzt haben
Wie viele Swing Kitchen gibt es heute schon?
18 haben wir zurzeit. Die letzten sind ganz frisch jetzt aufgesperrt worden. Und der Mix ist ungefähr 2/3 eigene und 1/3 Franchise.
Also gute Kombination, okay. Jetzt, ich meine, generell die Gastronomie ist ja jetzt nicht nur seit Corona, auch danach natürlich auch medial sehr präsent. Einerseits Mitarbeiterthema, Herausforderungen, dann die Inflation und all die Dinge. Bei all diesen Herausforderungen, was begeistert Sie heute jeden Tag immer noch so in der Gastronomie?
Wir haben bei uns einen Counter mitlaufen in jedem Store. Und da wird mitgezählt, wie viele Ressourcen wir gespart haben. Und da läuft auch mit die Ressource Tierleben. Und wir retten mittlerweile jeden Tag über 40 Tiere. Und genau das schauen wir uns jeden Tag am Abend an und dann fallen wir müde ins Bett und sagen, es hat sich voll ausgezahlt. Bei Gastronomie ist es tatsächlich so, dass sich seit Corona ganz viel verändert hat. Es ist nicht mehr so unkompliziert wie damals. Mitarbeiterbedürfnisse haben sich ganz stark geändert. Gästebedürfnisse haben sich ganz stark verändert. Die Zeit war überhaupt ganz furchtbar für uns, weil du überhaupt nie wusstest, wie lavieren wir uns da jetzt durch. Nicht? Es ist ja, glaube ich, jeder hat so mitbekommen, auf der einen Seite brechen Leute in die eine Richtung weg, in die andere schwurbeln sie in die andere Richtung weg. Also es war ganz furchtbar. Und so ist es auch natürlich schwierig gewesen. Wir haben damals gehabt 300 Mitarbeiterinnen und da hat es natürlich auch jede Strömung gegeben und da musst du halt irgendwie ganz taktisch klug durchmanövrieren. Das Schöne ist, immer neue Specials zu erfinden oder für mich speziell, wir haben uns ja das so aufgeteilt in der Swing Kitchen, meine Frau kümmert sich gemeinsam mit unserer Mitarbeiterin Sarah um den operativen Ablauf und ich leite das Expansionsteam, das heißt, ich bin unterwegs und mir gefällt dieses ganze architektonische Einrichten, Anmieten, Pläne zeichnen, das taugt mir voll. Und ich muss sagen, jetzt habe ich eh schon wieder viel mehr mit Excel zu tun als noch am Anfang, wo ich selber gekocht habe. Und ich vermisse jetzt meinen alten Börsenjob gar nicht mehr so sehr, weil jetzt ich wieder einen ähnlichen Job habe. Ich sitze bei meinen zwei Bildschirmen, habe da meine Excel-Tabellen, nur sind die Zahlen jetzt viel größer als früher. Früher habe ich ein paar Millionen jongliert, wie es halt so ist, wenn man für die Bank arbeitet. Jetzt geht es bereits um Milliarden Liter Wasser, die wir gespart haben. Also die Zahlen sind sogar größer geworden und das ist natürlich eine schöne Tätigkeit.
Bei all diesen Erfolgen, bei diesen auch bestätigenden Momenten, gibt es irgendwas, worauf Sie besonders stolz sind?
Das haben wir uns gar nicht überlegt. Wir leben einfach so wirklich jeden Tag hinein und geben Gas. Wir lehnen uns nie zurück und blicken auch nicht zurück. Ab und zu macht das meine Frau und sagt, hörst du, Wahnsinn, dass ich mich wieder geschafft habe und so. Und ich bin immer nur in der Zukunft. Also ich kann den Augenblick überhaupt nicht genießen. Ich lebe ein bisschen in der Vergangenheit, aber ganz stark in der Zukunft. Die Gegenwart, da tut mir recht schwer. Meine Frau kann das extrem gut. Die ist immer im Jetzt.
Bei all diesen Erfolgen, also Milliarden Liter Wasser gespart, jeden Tag 40 Tiere quasi gerettet, das klingt dann alles sehr zahlenlastig natürlich auch, sind wichtige Zahlen und auch Dinge, die was bewegen und bewirken. Was sind so die Magic Moments Ihres Tuns, so die Gänsehautmomente, Gänsehautmomente?
Wenn man tatsächlich in ein Lokal reingeht, in ein eigenes und zufriedene Gäste sieht. Gäste, die man früher gar nicht am Radar gehabt hat. Als wir 2015 gestartet haben, da haben junge Frauen für junge Frauen gekocht in der Swing Kitchen, mehr oder weniger. Ich war oft der einzige Kockel drin. Das war unglaublich. Ja, ich bin der einzige männliche Mitarbeiter gewesen und der einzige männliche überhaupt im ganzen Raum. Und seit dem Sommer 2019 hat sich das Publikum ganz stark verändert. Die Damen sind immer noch da, die Jungen, aber es gibt auch immer mehr Männer in meinem Alter, die in die Swing Kitchen gehen oder auch Pensionistinnen. Und das haben wir früher alles nicht gehabt. Und das Publikum ist jetzt so bunt geworden. Und das sind Magic Moments, weil wir das nicht gewohnt sind. Wir haben in Großmuggel hauptsächlich die junge akademische Frau gehabt und wir in der Swing Kitchen haben wir das auch gehabt. Und wie gesagt, seit 2019 hat sich das ganz stark verändert. Und das sind echte Magic Moments, wenn du das siehst, ein Pensionisten-Ehepaar, die genüsslich Nuggets oder einen Burger essen. Das ist überwältigend. Weil dass die Veganer das gerne tun, das wissen wir, aber das sind omnivore Menschen, die einfach kommen, weil es ihnen schmeckt. Also es gibt ja ein Überangebot in Wien zum Beispiel an Burger. Also du kannst auf jeder Ecke Burger essen und die Nicht-Veganer kommen dann zu mir, weil es ihnen bei mir am besten schmeckt. Das ist die Überbestätigung.
Gab es in dieser jetzt doch so einer langen Erfolgsgeschichte, in dieser Karriere in der Gastronomie sowas wie eine wichtigste Entscheidung?
Das war, glaube ich, echt wirklich das Gasthaus zusperren. Das hat dann plötzlich einen Booster gegeben in der Expansion. Und die zweite wichtige Entscheidung ist, du kannst nur Gas geben und expandieren, wenn du aus dem Tagesgeschäft draußen bist. Das haben wir auch ganz deutlich gespürt. Wir haben 2015, wie gesagt, im Jänner haben wir das erste Lokal aufgesperrt. Es war operativ sofort positiv, sodass wir dann im Dezember das zweite Lokal nachlegen konnten, bereits im selben Jahr. Und wenn du das magst, da haben wir damals gehabt 50 Mitarbeiterinnen in Wien und 18 in Großmuggel, glaube ich, waren es damals, dann hängst du nur mehr in Mitarbeiterangelegenheiten, natürlich, nicht? Logisch, auch richtig so, ja. Und da haben wir dann eben unsere rechte Hand beauftragt, sich dieses Themas anzunehmen. Und plötzlich, wenn du das Mitarbeiterthema nicht mehr am Radar hast, dann wird plötzlich der Geist völlig klar und du kannst dich um die Expansion kümmern. Ja? Also, die hat mir das komplett abgenommen. Ich weiß heute gar nicht mehr, ob jetzt irgendwer schwanger ist wie das jetzt geregelt ist und so weiter. Zurzeit haben wir gerade wieder drei Schwangerschaften und jetzt freue ich mich darüber. Früher war das immer, wie wenn wir denn die Person ersetzen und was machen wir, wenn die wieder zurückkommt und so. Also 1000 Themen, die kompliziert sind, die jetzt ein wahnsinnig gutes Team uns abnimmt. Und jetzt gehe ich in ein Lokal und ich gehe jetzt nicht hin und tue irgendwie korrigieren oder schaue nach oder mache so, sondern ich gehe rein und plaudere mit meinen Mitarbeiterinnen. Und das ist total super. Plaudere, heute war ich zum Beispiel in Graz und habe denen erzählt, schau, wir machen jetzt diesen Facelift, wir bauen jetzt ein bisschen um und habe denen erklärt und nicht irgendwie mich erkundigen müssen, wie es jetzt mit dem Dienstplan ausschaut oder so. Also wenn du das weg hast, dann kannst du expandieren. Und das ist der Schritt, den viele nicht schaffen, weil wenn du jetzt zwei, drei Lokale hast, dann denkst du, das ist ja eine teure Position, die will ich mir ersparen und Das hemmt dich aber dann am endgültigen Wachstum.
Sie haben jetzt einmal eine Aussage getätigt, die sehr spannend war. Wenn ich jetzt gleich viel verdienen wollen würde wie früher quasi in der Börse, brauchte ich jetzt 100 Lokale im Endeffekt sofort.
Wahrscheinlich, ja.
So, nur grob so geschätzt. Aber es ist sehr viel Erfolg quasi auch da in der Gastronomie. Wie definieren Sie für sich persönlich jetzt Erfolg?
Erfolg ist bei uns wirklich der Counter, ja. Also die geretteten Tiere, das ist der Erfolg. Alles andere sind für uns wahnsinnig tolle Side-Effects, die aber jetzt so wahnsinnig wichtig geworden sind. Als wir vegan geworden sind, haben wir nicht am Radar gehabt, dass das auch wahnsinnig ressourcenschonend und grün ist und das Klima retten kann, wenn man sich vegan ernährt. Das ist am Anfang eine Zeit lang ein Side-Effekt gewesen und seit wenigen Jahren ist uns das bewusst geworden und das schätzen wir sehr und das taugt uns voll, dass das auch passiert, indem du vegan bist.
Was wäre aus Ihrer Erfolgsgeschichte, aus Ihrer persönlichen Erfahrung jetzt als Unternehmer so quasi der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen, die egal in welchem Bereich, ob Gastronomie, Unternehmen, Startup, Künstler, völlig wurscht was, auch sagen, ich möchte auch glücklich, erfolgreich werden. Was wäre so der wichtigste Erfolgstipp, den man geben könnte?
Jedes einzelne Projekt, das ich gestartet habe, und viele sind ja auch gut gegangen, etliche auch nicht, hat am Anfang extremen Widerstand erzeugt. Und da musst du drüber stehen. Du musst dich wirklich gegen die komplett breite Masse stellen. Sei es in der Familie, das war bei mir zum Glück nicht der Fall, aber ich höre das sehr, sehr oft. Ja. Sei es jetzt von der Gesellschaft, sei es jetzt der Druck in einem kleinen Dorf, wie Großmuggel. Ja. Als ich dann die Schweine leben habe lassen, ist der Pfarrer gekommen und hat mir erklärt, dass das nicht geht. Ja. Und da musst du wirklich stark, mental stark sein, musst das alles aushalten. Das ist nicht so ohne. Ne? Und diese Widerstände komplett in den Wind schießen und wirklich an sich glauben. Ich glaube, das amerikanische Modell, das man immer so wieder hört, das funktioniert schon ganz gut. Also glaub an dich und natürlich sehr fundiert, mache eine gute Ausbildung in die Richtung und kümmere dich um das Ding und gib nicht auf. Wenn du nicht aufgibst, dann hast du Erfolg, glaube ich, weil so viele geben auf.
Gab es jetzt in dieser Erfolgsgeschichte bis heute, auch mit Finn Kitchen, mit den Expansionsplänen, auch scheinbar komplett verrückte Entscheidungen, rückblickend betrachtet?
Ja, es war schon verrückt, dass man die erste Expansion im Ausland gleich mit zwei Lokalen in Berlin gemacht. Wir haben damals das Kapital aufgestellt gehabt und haben sie gedacht, okay, rein ins kalte Wasser und durchtauchen. War schon verrückt. Ne? Zum Glück ist es gut gegangen, aber es hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja, ansonsten hat uns halt wirklich die Corona-Sache ganz stark getroffen. Das haben wir überhaupt nicht gepackt. Ich weiß nicht, ob es verrückt war, dass wir da einfach offen lassen haben, aber wir haben gesagt, wir müssen irgendwie mit der Kurzarbeit unserer Mitarbeiter weiter beschäftigen. Hat uns viele 100.000 Euro gekostet, aber im Endeffekt war es eine richtige Entscheidung. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir gar nicht gewusst haben, wie lange ist das Ganze jetzt, wie lange wird das zu sein und so weiter, das ganze Geld in die Mitarbeiter zu stecken, war vielleicht aus marktwirtschaftlicher Sicht verrückt, aber wir wissen, was wir in ihnen haben und sie haben es uns dann auch gedankt.
Die nächsten Projekte und Vorhaben, gibt es schon irgendwas, was man, oder aktuelle Dinge, die man erzählen darf, oder ist alles noch top secret?
Wir haben jetzt teilgenommen an einem Wettbewerb an großen Flughäfen und an großen Bahnhöfen. Das ist ein Markt, der üblicherweise von ganz großen Multi-Franchise-Nehmern bespielt wird. Und da gibt es schon ein paar, die sich mit uns, die da mitmachen. Und wir glauben, dass das in Zukunft das größere Wachstum noch sein kann. Selber können wir jetzt weiter unsere 4 bis 6 Lokale im Jahr machen. Wie gesagt, nicht zuletzt auch, wir werden die Immobilien nicht finden. Wir sind ja auch in Deutschland, Österreich ist unser Heimatmarkt, wo wir uns gut auskennen. Und darüber hinaus würden wir gerne mit Franchise wachsen. Das werden wir wahrscheinlich mit so einem Player. Es gibt jetzt viele Projekte, die gerade anlaufen. Es gibt ein paar Wettbewerbe, wo wir mitmachen. Ein paar Tender an Bahnhöfen und an Flughäfen und schauen wir, was da rauskommt. Also wir hoffen, dass wir über die Schiene dann das Ganze über die Dachregion hinaustragen können.
Gibt es rückblickend betrachtet so eine Art wichtigste Erkenntnis jetzt aus all den Jahren und Jahrzehnten?
Naja, wenn ich mir denke, wie blauäugig wir in die ganze Sache reingegangen sind, mittlerweile, glaube ich, haben wir die Branche ganz gut im Griff und wir lernen eigentlich täglich dazu. Aber der ganz große Schwung war wirklich vom 3., 4. Lokal dann ins Ausland. Da haben wir dann wirklich gelernt, wie jeden Tag haben wir da aufgesaugt. Also da gibt es Erkenntnisgewinn ohne Ende. Ja. Ab dem Zeitpunkt haben wir uns dann auch im Overhead schon mit professionellen Menschen aufgestockt. Also wir haben dann wirklich eine sehr gute Marketingperson angestellt, das erste Mal und so weiter. Am Anfang haben wir das ja zu viert gemacht, also meine Frau, ich und zwei liebe Mitarbeiter. Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter und wir vier haben da alles gemacht bis zum 9. Restaurant und dann haben wir plötzlich, dann waren wir echt, da haben wir 4 Öffnungen im Jahr gemacht, zu 4 mit einer Assistenz. Und da haben wir dann wirklich überhaupt keine freie Sekunde mehr gehabt. Es war dann Wecker stellen, wenig schlafen und 7 Tage durcharbeiten. Und das haben wir dann auf breitere Beine gestellt und jetzt haben wir dann das alles auch nachgeholt. Also es war zu schnell, zu wild gewachsen.
Jetzt haben wir ganz zurückgeblickt auf ein sehr spannendes, auf einen bisher schon sehr spannenden Weg, vom ersten Tag auf dem Gasthaus quasi, dann über alle Projekte, über die Finanz- und Börsenwelt bis hin zum Projekt Twin Kitchen. Wenn wir in die Zukunft blicken, wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Charlie Schillinger, was hat er denn ausgezeichnet, was sollte man antworten?
Die jungen Menschen werden sich dann hoffentlich wundern, dass es so Leute wie uns gebraucht hat, um den Change in die Richtung Veganismus heranzuführen. Die werden sich wundern, dass man vorher Fleisch gegessen hat und dass es uns gebraucht hat, um diesen Wandel herbeizuführen.
Wenn dir unser Video gefallen hat, dann schenk uns einen Daumen hoch. Wenn du Fragen an uns oder unseren Interviewgast hast, dann schreib uns gleich einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Videos. Um keines zu verpassen, abonniere am besten gleich unseren Kanal.